Einschlafen mit Zen. Mit einer neuen Geschichte.
Präsentiert von Zen.
Heute geht's um einen Mann, der einmal einer der reichsten Menschen der Welt war.
Reich wie ein König oder reich wie richtig reich?
Reicher als du denkst. Und am Ende hat's ihn trotzdem alles gekostet.
Dann mal los, ich bin gespannt.
Ein Junge aus einfachen Verhältnissen wird binnen anderthalb Jahrzehnten zum reichsten Verbrecher der Weltgeschichte. Mit eigenen U-Booten, einem Privatzoo und einem Kopfgeld auf seinen eigenen Kopf. Pablo Escobar führte einen Bombenkrieg gegen den kolumbianischen Staat, ließ sich sein eigenes Luxusgefängnis bauen und wurde von Millionen Menschen in Medellin gleichzeitig als Robin Hood und als Monster gesehen. Wie ein Kleinkrimineller zum Kopf des Medellin-Kartells aufstieg. Warum ihn eine eigens gegründete Todesschwadron und eine Polizeispezialeinheit gemeinsam jagten, wie seine Familie im Untergrund lebte und wie seine Geschichte am 2. Dezember 1993 auf einem Hausdach endete, erfährst du hier. Pablo Emilio Escobar Gaviria kommt am 1. Dezember 1949 in Rio Negro zur Welt, einer kleinen Stadt unweit von Medellin. Sein Vater ist Bauer, seine Mutter Grundschullehrerin. Die Familie ist einfach, aber nicht bettelarm. Ein Detail, das spätere Legendenbildung gerne verwischt. Escobar wächst in einem Kolumbien auf, das gerade erst den Bürgerkrieg La Violencia hinter sich gelassen hat, in dem geschätzte 200.000 Menschen starben und in dem Waffen, Schmuggel und Korruption zum Alltag gehören. Die Familie zieht später nach Medellin, wo Pablo die Armut der Vorstädte aus nächster Nähe erlebt. Ein Milieu, in dem er Jahrzehnte später seine treuesten Anhänger finden wird. Schon gewusst? Escobar soll als Jugendlicher mit gestohlenen Grabsteinen gehandelt haben, die er abschliff und neu verkaufte, lange vor seinem Einstieg ins Kokaingeschäft. Vom Grabsteinschmuggel zum großen Geschäft. Nach den Grabsteinen folgen geschmuggelte Zigaretten und gefälschte Lotterielose. Escobar testet früh aus, wie viel sich mit krimineller Energie und wenig Kapital verdienen lässt. Er soll auch kurzzeitig Autos gestohlen und weiterverkauft haben. Fähigkeiten in Logistik, Tarnung und Vertrauensaufbau, die er später in ganz anderem Maßstab einsetzt. Geboren. 1. Dezember 1949 in Rio Negro, Kolumbien. Vater Bauer, Mutter Grundschullehrerin. Erste Geschäfte. Grabsteine, Zigaretten, Lotterielose, Autodiebstahl. In den frühen 1970er Jahren wird Kokain in den USA zur Modedroge der Reichen und Schönen. Die Nachfrage explodiert förmlich. Escobar erkennt, dass das große Geld nicht im Anbau der Coca-Pflanze liegt, der vor allem in Peru und Bolivien stattfindet, sondern in Transport, Verarbeitung und Vertrieb. Zusammen mit den Brüdern Jorge Luis, Juan David und Fabio Ochoa, sowie später Gonzalo Rodriguez Gacha, baut er in Medellin eine Organisation auf, die als Medellin-Kartell in die Geschichte eingeht. Innerhalb weniger Jahre wächst aus einer losen Gruppe von Schmugglern das durchorganisierteste kriminelle Netzwerk, das Lateinamerika je gesehen hat. Die Logistikmaschine des Medellin-Kartells. Das Kartell funktioniert wie ein durchorganisiertes Unternehmen. Mit eigenen Flugzeugen, eigenen Landebahnen im Dschungel und eigenen Chemikern, die die Reinheit jeder Lieferung kontrollieren. Kokain reist in Propellermaschinen, in selbstgebauten U-Booten, in doppelten Containerböden und sogar in präparierten Statuen und Möbelstücken in die USA. Für jede entdeckte Route gibt es binnen Tagen eine neue. Bis zu 80% des US-Kokainhandels. Mitte der 1980er über das Kartell. Eigene Wechselgeldzähler, weil Bargeld nicht mehr händisch zählbar war. Bis zu 10% des gelagerten Bargelds jährlich von Ratten und Feuchtigkeit vernichtet. Schon gewusst? Forbes listete Escobar von 1987 bis 1993 mehrfach unter den reichsten Menschen der Welt. Geschätztes Vermögen zeitweise bis zu 30 Milliarden US-Dollar. Escobars wohl berühmtester Grundsatz lautet Plata o Plomo, Silber oder Blei. Jeder Richter, Polizist, Zöllner oder Politiker bekam die Wahl. Ein Bestechungsgeld annehmen und wegsehen. Oder sich weigern und riskieren, erschossen zu werden. Dieses simple, brutale Prinzip machte den kolumbianischen Staat über Jahre nahezu handlungsunfähig, weil selbst integre Beamte wussten, dass Widerstand für sie und ihre Familien tödlich enden konnte. Wie viele Menschen dem Prinzip zum Opfer fielen. Genaue Opferzahlen aus dieser Zeit lassen sich bis heute kaum seriös beziffern. Schätzungen von Historikern und Journalisten gehen aber von tausenden Toten allein durch das Medellin-Kartell aus. Richter, Ermittler, Informanten und ihre Angehörigen eingeschlossen. Bestechung als Standardmethode gegenüber Justiz, Polizei und Politik. Mord als Konsequenz bei Weigerung, in großem Stil systematisch eingesetzt. Ganze Gerichtsverfahren gegen Escobar scheiterten an eingeschüchterten Zeugen. Sichtbarstes Symbol seines Reichtums wird die Hacienda Napoles, ein Anwesen zwischen Medellin und Bogotá. Größer als so manche Kleinstadt. Mit privatem Zoo voller Giraffen, Elefanten, Strauße und Zebras. Am Eingang steht ein Sportflugzeug auf einem Sockel. Jenes Modell, mit dem angeblich sein erster Kokaintransport in die USA geflogen wurde. Ein Denkmal für den eigenen Aufstieg, mitten im eigenen Garten. Auf dem Gelände gab es zudem eine eigene Corrida-Arena, künstliche Seen und eine Fahrzeugsammlung mit Oldtimern und Rennwagen. Die Kokain-Nilpferde von heute. 4 illegal aus Afrika importierte Flusspferde überleben Escobars Tod und die Verwahrlosung der Hacienda. In der wasserreichen Landschaft Kolumbiens vermehren sie sich seither praktisch ungehindert, da sie am neuen Standort keine natürlichen Feinde haben. Nachkommen bilden heute eine der größten wildlebenden Flusspferdpopulationen außerhalb Afrikas. Gelten als Kokain-Nilpferde, inzwischen ein eigenes ökologisches Problem für Kolumbiens Flusssysteme. Hacienda Napoles ist heute ein öffentlicher Freizeitpark mit Dino-Nachbauten und Wasserrutschen. Escobar versteht früh, dass er Verbündete braucht, die ihn schützen, und findet sie in den armen Vierteln von Medellin. Über seine eigene Stiftung Medellin sin Tugurios finanziert er Wohnsiedlungen für hunderte Familien, die zuvor auf Müllkippen lebten, dazu Fußballplätze, Flutlicht und medizinische Versorgung für Menschen, die sich keinen Arzt leisten konnten. Für viele Bewohner ist er weniger Verbrecher als Wohltäter. Eine Figur, die dort hilft, wo der Staat über Jahrzehnte nicht half. Vom Ersatzabgeordneten zum Gejagten. 1982 lässt sich Escobar tatsächlich als Ersatzabgeordneter ins kolumbianische Parlament wählen. Für eine liberale Splitterpartei. Die parlamentarische Immunität ist ihm dabei wichtiger als die politische Bühne selbst. Als Justizminister Rodrigo Lara Bonilla seine Drogengeschäfte öffentlich macht und ihn im Parlament bloßstellt, muss Escobar sein Mandat aufgeben. Lara Bonilla wird wenig später auf offener Straße erschossen. Der Auftakt zu einem Krieg, der Kolumbien über ein Jahrzehnt in Atem halten sollte. 1982. Wahl ins Parlament als Ersatzabgeordneter. Aufdeckung durch Justizminister Rodrigo Lara Bonilla. Ermordung Lara Bonillas kurz nach der Enttarnung. Für Escobar gibt es kein größeres Schreckensbild als die Auslieferung an die USA, wo ihm eine Haftstrafe ohne jede Chance auf Bestechung oder vorzeitige Entlassung droht. Unter dem Motto »Lieber ein Grab in Kolumbien als ein Gefängnis in den USA« organisiert er mit anderen Drogenbossen die Bewegung der Extraditables und erklärt dem Staat offen den Krieg. Die blutigsten Anschläge der Extraditables. Es folgen Jahre beispielloser Gewalt gegen Richter, Polizisten, Journalisten und Politiker. Dazu Autobomben in belebten Innenstädten von Bogotá und Medellin. 1989. Bombenanschlag auf eine Avianca-Passagiermaschine. 107 Tote. Zielperson überlebt, weil er den Flug verpasst hatte. 1989. Ermordung von Präsidentschaftskandidat Luis Carlos Galán. 1989. Bombenanschlag auf das Hauptquartier des Geheimdienstes DAS in Bogotá. Dutzende Tote. Insgesamt Dutzende Bombenanschläge auf Regierungsgebäude in ganz Kolumbien. Escobar, 1, 4. Mein Vater, der Drogenbaron. Verfolgung. 1991 einigen sich Escobar und die Regierung auf einen ungewöhnlichen Kompromiss. Er stellt sich in ein Gefängnis, das er sich selbst aussuchen und praktisch selbst bauen darf. So entsteht La Catedral, offiziell Hochsicherheitsanstalt. Tatsächlich eine Villa mit Whirlpool, Bar, Fußballplatz, Wasserfall und Fernsehraum. Mit Satellitenschüssel. Hoch über Medellin mit Blick auf seine Heimatstadt. Wächter sind sein handverlesenes Personal. Besucher kommen und gehen nach Belieben. Partys mit Prominenten und Models sind keine Seltenheit. Von dort steuert er sein Kartell praktisch ungestört weiter und lässt sogar Konkurrenten und ehemalige Partner in die Kathedrale bringen und dort ermorden, wenn er ihnen nicht mehr traut. Flucht aus dem eigenen Gefängnis. Als die Regierung Escobar 1992 aus diesem selbstgewählten Luxusexil in ein echtes Gefängnis verlegen will, flieht er kurzerhand durch einen Hinterausgang. Der Beginn der wohl intensivsten Menschenjagd, die Lateinamerika je gesehen hat. Pablo Escobars Luxusgefängnis. La Catedral im Video. Auf Escobars Kopf wird ein Kopfgeld von umgerechnet mehreren Millionen US-Dollar ausgesetzt. Die eigens gegründete Spezialeinheit Search Block jagt ihn mit Unterstützung amerikanischer Berater, darunter Kräfte der DEA und Geheimdienstspezialisten, die per Funkortung seine Telefonate abhören. Parallel formiert sich die paramilitärische Gruppe Los Pepes, Perseguidos por Pablo Escobar, die Verfolgten von Pablo Escobar, aus rivalisierenden Drogenhändlern, ehemaligen Weggefährten und Angehörigen seiner Opfer, die mit brutalen Mitteln gegen Escobars Familie, Anwälte und Vertraute vorgehen. Wie sich das Netz zuzog. Monat für Monat wird Escobars Netzwerk kleiner, seine Fluchtorte enger, seine Kontakte weniger. Er selbst wechselt während dieser Monate ständig seine Verstecke in und um Medellin und kommuniziert nur noch über kurze, verschlüsselte Telefonate mit seiner Familie. Search Block. Staatliche Spezialeinheit mit US-Unterstützung. Los Pepes, paramilitärische Gegenterrorgruppe ohne staatlichen Auftrag. Beide Gruppen isolieren gezielt Familie, Anwälte und Vertraute Escobars. Während draußen ein ganzes Land nach ihm sucht, versucht Escobar parallel ein Familienleben aufrechtzuerhalten. Mit seiner Frau Victoria Eugenia Henao, die er bereits als Teenagerin heiratete, hat er zwei Kinder. Sohn Juan Pablo und Tochter Manuela. Die Familie zieht in diesen Jahren von Unterschlupf zu Unterschlupf. Oft mit nur wenigen Stunden Vorwarnzeit, wenn sich ein Versteck als unsicher erweist. Die Kinder wachsen mit bewaffneten Wächtern, ständigem Ortswechsel und der Angst vor Entführung auf. Ehefrau Victoria Eugenia Henao, verheiratet seit Escobars früher Jugendzeit. Sohn Juan Pablo, heute unter dem Namen Sebastian Marroquin bekannt. Tochter Manuela, während der Fluchtjahre noch ein Kleinkind. Am 2. Dezember 1993, einen Tag nach seinem 44. Geburtstag telefoniert Escobar aus einem Haus im Stadtteil Los Olivos mit seinem Sohn Juan Pablo, der aus dem Exil in Deutschland anruft. Wenige Minuten reichen den Peilteams des Search Block, um das Haus zu lokalisieren. Kurz darauf stürmen Einsatzkräfte das Gebäude. Escobar und sein Leibwächter flüchten übers Dach, werden unter Beschuss genommen und sterben binnen Minuten. Escobar durch mehrere Schüsse, einer davon in den Kopf. Bis heute ist umstritten, ob dieser letzte tödliche Schuss von den Sicherheitskräften stammte oder Escobar sich selbst das Leben nahm, um einer Gefangennahme zu entgehen. Fotos der triumphierenden Sicherheitskräfte über seiner Leiche gingen um die Welt. Escobar, 3-4. Mein Vater, der Drogenbaron, tiefer Fall. Medellin galt Anfang der 1990er Jahre, zeitweise als eine der gefährlichsten Städte der Welt. Mit Mordraten, die weit über denen heutiger Krisenregionen lagen. 3 Jahrzehnte später ist die Stadt zu einem der beliebtesten Reiseziele Südamerikas geworden, bekannt für ihr mildes Klima, die Seilbahnen in die Berge und eine junge, aufstrebende Tech-Szene. Genau dieser Kontrast macht das Thema Escobar bis heute so kontrovers. Für viele Einheimische ist er kein Kapitel zum Vermarkten, sondern eine offene Wunde. Die Debatte um Narkotourismus. Touren zu Escobars ehemaligen Anwesen. Sein Grab auf dem Friedhof Jardins Montesacro. Und Souvenirs mit seinem Gesicht ziehen jedes Jahr tausende Besucher an. Zum Ärger vieler Kolumbianer, die in dieser Vermarktung eine Verharmlosung von zehntausenden Opfern sehen. Die Stadtverwaltung von Medellin hat wiederholt versucht, solche Touren einzuschränken oder umzubenennen, mit begrenztem Erfolg, weil die Nachfrage aus dem Ausland ungebrochen hoch bleibt. Medellin zählte Anfang der 1990er zu den gefährlichsten Städten der Welt. Heute eines der beliebtesten Reiseziele Südamerikas. Narkotouren, politisch und gesellschaftlich stark umstritten. Escobars Tod beendet die organisierte Struktur des Medellin-Kartells. Nicht aber den kolumbianischen Drogenhandel, der sich rasch auf andere, dezentralere Kartelle verteilt. Was bleibt, ist ein zutiefst gespaltenes Erbe. Skrupelloser Massenmörder für die einen. Verantwortlich für zehntausende Tote. Und die systematische Zerrüttung eines ganzen Landes. Wohltäter der Armen für die anderen, die ihnen Wohnungen und Würde gaben, wo der Staat versagte. Heute ist Pablo Escobar zu einer globalen Popkulturfigur geworden, verewigt in Serien wie Narcos, in Filmen und Büchern. Sein Gesicht auf Souvenirs in Medellin. Während viele Kolumbianer genau diese Vermarktung ihres nationalen Traumas mit Unbehagen betrachten. Sein Sohn Sebastian Marroquin tritt inzwischen öffentlich auf, um genau vor dieser Verklärung zu warnen und setzt sich für Versöhnung mit den Opfern seines Vaters ein. Heute globale Popkulturfigur in Serien, Filmen und Büchern. Hacienda Nápoles ist heute Freizeitpark. Seine Nilpferde leben weiter in Kolumbien. Sein Aufstieg und Fall bleiben eines der extremsten Kapitel der jüngeren Weltgeschichte.
Und das war's schon für heute.
Schlaf gut und bis zur nächsten Geschichte. Gute Nacht.